Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur 35. Episode des Elon Time Podcasts. Jetzt muss ich doch tatsächlich kurz überlegen. Wir haben Mittwoch, den 23. Dezember und wir nehmen auf um 11:15 am Vormittag. Wie in jeder Woche begrüßen euch an den Mikrofonen Silas Borowi
und Albrecht Köhler.
So kurz vor Weihnachten haben wir uns gedacht, wir nutzen die Gelegenheit und beglücken euch noch mit einem kleinen Wichtelgeschenk unsererseits, nämlich einer gewissermaßen weihnachtlichen Episode des Elon Time Podcasts. Wir haben zwar nicht allzu viele weihnachtliche Themen, würde ich jetzt einfach mal behaupten, aber immerhin, hey, wir sind heute hier und haben nichts Besseres zu tun, als Geschenke zu verpacken oder so.
Naja, also bei mir ist es ziemlich entspannt. Ich bin alleine zu Hause und ich muss arbeiten und das ist dann eigentlich kaum wie ein anderer, also wie ein Tag wie jeder andere sozusagen.
Ein Tag wie jeder andere und ohne Weihnachtsmärkte, muss ich sagen, und ohne dass man irgendwie vorweg schon mal so mit der Firma oder mit irgendwie Kommilitoninnen und Kommilitonen oder mit Freundinnen und Freunden so eine Weihnachtsfeier gemacht hat, kommt bei mir auch noch nicht so richtig schöne Weihnachtsstimmung auf.
Ja, die wird auch nicht mehr aufkommen, da muss ich dich enttäuschen, glaube ich.
Naja, es ist, wie es ist und vielleicht haben unsere Hörerinnen und Hörer dadurch ja umso mehr das Bedürfnis, ihre Zeit mit
den Dingen auseinanderzusetzen, auf die sie eigentlich richtig Lust haben, und das wären dann heute Themen über Raumfahrt,
jawohl,
SpaceX, Tesla, Boring Company, Gigafactory, Shang-E und ja, noch ein paar andere kleinere Themen.
Genau, wir müssen schmunzeln bei Shang-E, weil wir jetzt zum, ich glaube, vierten Mal dieses Thema bei uns im Pad haben, diese chinesische Sample Return Mission, und wir zum ersten Mal, müssen wir, glaube ich, gestehen, kannst du keinem sagen, nachgeschaut haben, wie man es denn dann tatsächlich ausspricht. Also, es ist weder Chang'e noch Shang-E, es ist Shang-E.
Ja.
So sei es. Möchten wir vorne anfangen oder machen wir heute mal von hinten? Nein, wir fangen von vorne an, oder?
Ja, lass uns das machen.
Sehr schön. SpaceX steht bei mir vorne. Du hattest auf Twitter retweetet bzw. einen kurzen Tweet dazu verfasst. Das ist an mir vorbeigegangen, obwohl ich eigentlich regelmäßig durch Golem und Heise scrolle. Es wurden Frequenzen zugeteilt.
Ja, richtig. Für die SpaceX-Satelliten hat die Bundesnetzagentur dann spezielle Frequenzen rausgegeben und somit lässt sich andeuten, dass bald auch ein Beta-Phasen-Start beginnt hier in Deutschland, in dem man dann die SpaceX-Satelliten anzapfen kann und deren Informationsstream abgreifen kann oder Datenstream.
Also gewissermaßen das, was wir jetzt schon in den USA beobachten können, wo die Beta ja fleißig läuft, dass wir vielleicht dann auch hierzulande irgendwann mal mit ja, dann einem Ausrollen auf den deutschen Markt beziehungsweise zumindest mit einem Beta-Test in unseren Breitengraden rechnen können. Bisher ist es ja so, dass die nördliche Hemisphäre wesentlich besser mit Starlink abgedeckt ist als die südlicheren Breitengrade. Und insofern könnten wir hier durchaus gute Chancen haben, auch als einer der ersten Länder dann in die internationale Beta zu starten. Ich bin gespannt, was das Ganze dann hier kosten wird und wie dann auch die Verfügbarkeit ist, weil ich als jemand, der amerikanische Unternehmen, wie gesagt, jetzt auch Tesla und Apple beispielsweise verfolgt, eigentlich ist man ja dann doch immer damit konfrontiert, dass coole, interessante Neuerungen, die dazulande gemacht werden, hierzulande erst sehr spät eingeführt werden. Sei es, weiß ich nicht, mit Apple Pay war das eine Zeit lang so, oder auch Google Pay hat hier relativ lange auf sich warten lassen, was da dann halt direkt zum Launch war. Natürlich sind amerikanische Unternehmen, aber auch zum Beispiel Powerwalls sind hier in Deutschland immer noch Mangelware, die sind recht schwer zu bekommen. Genauso wie, weiß ich nicht, wenn wir bei Tesla sind, das Model Y oder das Tesla Solar Roof, das sind ja alles Sachen, die werden erst dazulande, sag ich mal, ausgerollt und dann hierzulande irgendwann rücken sie nach. Und mal gucken, wie lange das mit Starlink dauert. Aber die Frequenzen wären jetzt für ein Jahr, sind die, glaube ich, zugeteilt, ne? Habe ich gelesen.
Oh. Begrenzt auf ein Jahr, ja,
genau.
Richtig.
Die sind erstmal begrenzt auf ein Jahr, weil noch nicht ganz klar ist, wie sich das dann in der, ja, in der Realität verhält. Also ob das möglicherweise anderen Radio, Gott, wie nennt man die, Funkanwendungen in die Quere kommt. Und um da halt irgendwie auszuschließen, dass SpaceX dann hier Frequenzen zugeteilt werden, die sich dann am Ende des Tages in der Praxis mit Frequenzen
dann nicht vertragen. Ja.
Genau, richtig. Hinterher stört das hier das 5G und dann bricht Chaos aus, wenn 5G nicht mehr funktioniert.
Ja, wobei ja die Bundesnetzagentur da sehr zuversichtlich ist, dass das Frequenzen, die sie da gewählt haben, auch dann keine anderen Anwendungen stört.
Genau.
Und da bin ich auch sehr gespannt, inwiefern das dann ich meine, in der Beta-Phase jetzt vielleicht noch nicht, aber wenn es dann mal ausgerollt wird, inwiefern sich da der Markt auch umstrukturieren wird. Ne? Wenn in bestimmten Arealen es vielleicht doch besser ist oder günstiger ist für die Anwender, dann auf Starlink-Daten zurückzugreifen, als jetzt irgendwie auf schon lange etablierte Anbieter zurückzugreifen.
Ja, genau. Also Starlink, das vielleicht noch für interessierte Hörerinnen und Hörer, die Starlink-Satelliten funken im KU- und KA-Band. Und bisher haben wir einfach auch, das ist das, was du gerade sagtest, irgendwie keine andere Anwendung, die in diesem Frequenzbereich unterwegs ist, und insofern kann davon ausgegangen werden, dass es relativ glatt vonstatten geht. Aber ja, meine Güte, das ist was, was wir auch immer wieder, also diese Auswirkungen dessen haben wir immer wieder mal bei uns auf der Tagesordnung stehen gehabt, darüber zu sprechen, und das wird dann möglicherweise mit welche Bandbreiten da am Ende bei rumkommen, dann vielleicht sogar eine Konkurrenz zur Glasfaser auf dem Land werden oder sowas. Ne?
Mhm. Ja.
Ja, wunderbar. Ich würde sagen, wir kommen von hier aus dann gerne zum nächsten Thema, bleiben aber bei SpaceX. Da hattest du auch wieder heute Morgen ein Bild vom Starship SN9 gefunden, nachdem Starship SN8 ja explodiert ist und jetzt die Trümmer weggeräumt wurden, tut sich wieder was am Launchpad.
Na, wir hatten ja in der letzten Zeit auch schon mal drüber gesprochen, dass SN9 leider in der High Bay irgendwie gekippt ist und man da schon auch erkennen konnte, dass da ein Schaden entstanden ist. Aber der Schaden scheint nicht so groß gewesen zu sein, dass man jetzt doch davor zurückgeschreckt hat, das gute Raumschiff auf die Startrampe zu hieven. Das ist gerade der Fall. Serial Number 9 Starship steht auf der Startrampe und es scheint so zu sein, dass sie das Ganze vorbereiten für einen neuen Start. Und das war ja das, was wir beim letzten Mal schon eigentlich auch gehofft hatten, bevor dieses Umkippmanöver in der High Bay zu sehen war, dass wir das dieses Jahr auf jeden Fall auch noch sehen werden. Ja, und jetzt klasse. Scheint das so umgesetzt zu werden, dass das in der nächsten Zeit dann auch den Start gibt.
Genau, also unser letzter Stand war ja eben, dass das Ganze umgekippt ist und wir hatten gerätselt, müssen sie jetzt den ganzen Nosecone austauschen oder reicht es, wenn sie halt diese beschädigte Flap austauschen? Und wie du sagst,
ja, oder Schlimmeres sogar.
Ja, gut.
Ich dachte ja, dass dann eigentlich durch das Kippen vielleicht auch die Integrität des Raumschiffes gestört sein könnte und scheint zumindest nicht so zu sein.
Genau,
oder es passiert tatsächlich so, wie du dir es vorgestellt hast, dass sie es einfach nur noch hochschießen und als eine wunderschöne Silvesterrakete dann im Himmel aufgehen lassen.
Ja.
Mit schön viel Schwarzpulver oben drin und Kaliumanteilen und so, damit ein bisschen Farbe auch dabei ist.
Ja, ist ja Edelstahl, ne? Also vielleicht haben wir da dann auch ein paar schöne Funken, Metallspäne. Nein. Nein, das wollen wir natürlich nicht. Aber
aufgrund dessen, also man sieht RGV Aerial Photography macht ja da immer ganz tolle Bilder mit ihrer Cessna 152. Und da kann man ganz gut erkennen, dass eigentlich dieser Flügel, der ja auch ziemliche Dellen hatte nach dem Kippen, dass der anscheinend ausgetauscht wurde. Und von daher gehe ich davon aus, dass die das dann nicht einfach in der Atmosphäre sprengen lassen werden.
Ich fand noch einen Aspekt ganz spannend, den ich jetzt auch man konsumiert ja dann als Interessierter eine ganze Zahl von Recap-Videos zum Starship-Start und da waren ja wirklich viele fleißig dabei, da Videomaterial zu liefern. Und ich fand noch einen Kommentar zu den Flaps ganz interessant. Du hattest, sagtest du, dass dir die Flaps relativ groß vorkommen oder dass dir die relativ klein vorkommen? Was sagtest du damals noch?
Dass ich das gar nicht so richtig in Relation bringen konnte und dann hatte ich mir so ein Detail, mir ging es darum, die Aufhängung, also wie die tatsächlich an der Nosecone beziehungsweise unten am Schaft angebracht sind, weil ich mir halt dachte, dass die Kräfte ja enorm sein müssen, wenn sie dann da durch die Luft gleiten und habe dann aber im Detailfoto gesehen, dass das riesige Scharniere sind, die dann da auch angebracht sind.
Ja. Diese Flaps noch ganz interessant war, wenn man sich die Videos anguckt, wie das Starship eben dieses Skydiving-Manöver macht, kann man sehen, dass die einen relativ steilen Winkel haben. Also die sind zum Luftstrom gesehen doch relativ stark V-förmig an den Körper rangeklappt. Und da kam jetzt teilweise schon die Mutmaßung auf, gerade so in der Dunstblase von Tim, also von Everyday Astronauts Twitter-Kanal, dass diese Flaps möglicherweise noch gestutzt werden könnten. Einfach weil die Berechnungen jetzt irgendwie was anderes gezeigt haben als die Realität, sondern dass in der Realität wirklich kleinere Steuerflächen ausreichen würde, wenn man die voll in den Wind stellt. Weißt du, was ich meine? Und das wäre ja durchaus was wir dann vielleicht so bei den nächsten Start dann weiter beurteilen könnten. Ne? Wenn man dann quasi bei jedem dieser Starts irgendwie sieht, dass die Steuerflächen relativ nah an den Körper rangeklappt sind, dann könnte es ja durchaus sein, dass man da dann noch Erkenntnisse gewinnt, die dazu führen, dass man es kleiner macht irgendwie, ne? Und die Kräfte dann auch kleiner werden.
Genau.
Und die Scharniere dann vielleicht dadurch kleiner machen kann und also alles, was du dann auch damals irgendwie zu bedenken gabst irgendwie, ne? Dass ja dann die Kräfte auch vielleicht nicht mehr so hoch sind, weil die Flaps kleiner gemacht werden können.
Naja, da werden wir auf jeden Fall so einige Veränderungen noch in Zukunft sehen, die man ja nur dadurch machen konnte, die Veränderung, weil man ja diese Tests durchgeführt hat und sich dann da langsam an das Optimum herangetastet hat.
Richtig.
Und ich meine, vieles kann man in der Simulation machen, aber du musst letzten Endes dann immer auch noch Tests machen, die dann in der Realität auch Bestand haben und funktionieren und dann zeigen, was man noch rausholen kann aus dem Ganzen. Finde ich übrigens auch einen ganz interessanten Aspekt, dass da auch sehr viel simuliert wird. Also gerade wenn es um hydraulische Anlagen geht, werden dann auch die Kräfte simuliert und durch Algorithmen geschickt. Fand ich in irgendeinem Video war das mal auch benannt worden und es gibt auch einen klaren Fachausdruck dafür. Das ist ja auch nichts, was SpaceX irgendwie ganz exklusiv macht, sondern das machen auch viele andere Unternehmen. Wenn ich jetzt zum Beispiel an Giga Berlin denke mit Geico Taikisha, die brechen ja vorher auch diese ganzen Abläufe in der Lackiererei und simulieren das auch vorher, um zu schauen, auf welche Probleme sie dann stoßen könnten. Aber es ist trotzdem ein sehr interessanter Forschungsbereich, glaube ich.
Ja, und es gibt, da erinnere ich mich jetzt gerade noch, vielleicht das zum Schluss, ein Video, das suche ich gleich mal raus, wo Elon relativ, also damals der kahlköpfige Elon noch, der PayPal-Elon, auch irgendwie was von Simulationssoftware, ich weiß gar nicht, in welchem Bereich er da über Simulationssoftware spricht, ob das etwas ist, was er als, ich weiß gar nicht mehr, ob das etwas war, was er mitentwickeln wollte, also als Produkt, ne, also technische Simulation wirklich als Produkt oder technische Simulation für eine Firma mit einem Produkt, also eine seiner Firmen mit einem Produkt. Das weiß ich nicht mehr. Da muss ich mal nachgucken, das packe ich aber noch in die Shownotes, hier dann im SN9-Segment.
Was ich ja noch mal sagen wollte, das hattest du auch, glaube ich, mit reingepackt, so ein Bild von Boca Chica, wo man dann mal ganz übersichtlich sieht, welche Strukturen da eigentlich zu sehen sind.
Ist mit drin, genau, ja.
Ja, und da wollte ich nur mal kurz nochmal drüber sprechen, dass man halt ganz schön in der Übersicht hat, welche Gebäude da auch eine Rolle spielen beim Zusammenbau von den Starships und wo sie gelagert werden und wo welche Teile auch gelagert werden. Das habe ich in der Vergangenheit immer so ein bisschen vermisst. Ich habe mir zwar immer die Karte angeguckt bei Google Maps, aber konnte da halt auch nie mal richtig so zuordnen, was jetzt was ist.
Abgesehen von den
Base, also den Orten, wo die Raketen senkrecht stehen. Aber das Bild verdeutlicht nochmal ganz gut, was da alles nötig ist, um so ein Starship zusammenzubauen.
Ja, schön. Wollen wir zum nächsten Thema rüberhüpfen?
Ja, 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 ja.
Yep, yep, yep.
Das wäre Tesla.
Jawohl. Wir haben das so ein bisschen zweigeteilt. Ach, guck mal, dann hole ich aber den Gigafactory Berlin-Teil mal hier rüber zu Tesla, ne?
Mhm.
So. Allgemein haben wir ein paar Sachen zu Tesla, die uns im Twitter-Feed begegnet sind, bevor wir dann zur Gigafactory kommen. Als allererstes fand ich ganz nett, es sind drei Tweets, ne? Ja, das ist ja auch mal selten. Sonst, wenn wir über Tesla sprechen, haben wir eher aus dem Tesla-Mac-Sachen, aber diesmal sind es drei Tweets von Elon, die wir mal wieder so ein bisschen zum Anlass nehmen wollten, über Sachen in Anführungsstrichen zu sprechen. Elon deutete eine Supercharger-Kooperation an.
Ist eine Sache, die aber auch in der Vergangenheit immer mal so durchgesickert ist, oder? Dass er schon zumindest mal schon drüber gesprochen hat, dass das ja nicht verkehrt wäre, wenn man das irgendwann öffnet auch. Es war nur nie so richtig klar, wann. Gut, ist es jetzt ja auch nicht. Also es ist jetzt nichts ganz Neues, hatte ich so das Gefühl. Konnte aber jetzt keinen alten Tweet von damals finden.
Genau, also die Spitzfindigkeit, mit der natürlich jetzt Beobachter hier irgendwie drangegangen sind, also wir beziehen uns ja zu einem großen Teil auf das, was die Community so vor uns ausbreitet. Und was hier halt jetzt rein interpretiert wurde, ist dieses Superchargers are being made accessible, also das wohl gerade dabei ist, für ein Unternehmen diesen Zugang zu ermöglichen. Also in der Vergangenheit stimmt genau das, was du gerade sagtest, also dass schon immer Tesla sich offen dafür gezeigt hat oder offen dazu geäußert hat, dass es ja möglich ist, für andere Unternehmen das Supercharger-Netzwerk zu nutzen. Mit Sicherheit wird das an Auflagen gebunden sein, wie dass diese Unternehmen dann mithelfen müssen, das Netzwerk auszubauen, um halt sicherzustellen, dass sowohl Tesla als auch dieses andere Unternehmen dann genug Kapazitäten an den Superchargern hat, dass dann vielleicht eine Gebühr fällig wird, dass dieses andere Unternehmen dann gerade in den USA, wo es ja nicht diesen CCS-Standard gibt, sondern wo Tesla ja einen ganz anderen Stecker dran hat als eben als alle anderen Hersteller, dass da dann halt auch eben gesagt wird, ja gut, ihr müsst euch dann Vendor-Login auf diesen Stecker machen und sowas und vielleicht müsst ihr dann unsere Abrechnungsinfrastruktur nutzen und dafür fallen Gebühren an, bla, keine Ahnung. Dass es bisher einfach Hürden gewesen sind, die andere Unternehmen gescheut haben. Insbesondere fand ich da halt immer interessant, wenn man dann überlegt hat, ja, gerade ein etabliertes Unternehmen wie, also eine Marke, die es schon gibt, wird sich jetzt vielleicht nicht fügen und sich Tesla unterordnen wollen. Aber gerade für Startups wurde das als immer sehr, sehr attraktive Option gewertet, weil ein Startup, das selbst noch keinen anderen, selbst noch keinen Namen, also noch keinen Stein im Brett hat bei den Kundinnen und Kunden, könnte natürlich darüber rückwärts von Tesla profitieren. Wenn ich als unbekanntes Unternehmen auf einmal sage, ich mache meine Fahrzeuge verfügbar für den Tesla Supercharger, dann hast du auf einmal die weltweite Tesla-Community-Aufmerksamkeit, also instant. Und dadurch generierst du dann natürlich auch Absatz und kriegst deine Fahrzeuge dann unter Umständen an den Mann. Ja, die Frage ist jetzt, ist es was sich konkret am Horizont ankündigt, weshalb das jetzt nochmal aufgekommen ist und weshalb diese Formulierung von Elon gewählt wird, oder ist das dieselbe Leier wie immer, wenn jemand möchte, dann kann er. Ne? Also es war ja als Reaktion auf einen Tweet, also das müsste man vielleicht noch für Kontext sagen.
Ja, das wollte ich jetzt auch.
MKBHD.
Ja.
Gerne du weiter.
Ja, MKBHD ist Marcus Brownlee, der ein Tech-YouTuber ist seit schon geraumer Zeit und auch sehr erfolgreich ist und der einfach die Frage gestellt hat, woran es eigentlich liegt, dass Tesla oder dass das Supercharging-Network nicht auch noch andere Elektrofahrzeughersteller benutzen, ob es da an inkompatibler Technik liegt oder an versteckten Gebühren oder doch eher auch am Stolz. Und darauf hat halt Elon Musk reagiert und einfach nochmal bekräftigt, dass da auch schon andere Unternehmen interessiert sind und da wahrscheinlich bald auch mal eine Kooperation stattfindet. Aber ich denke, dass wie du, dass da halt auch sehr viele Fragen geklärt werden müssen und das halt auch wirklich eine Weile dauert. Ne? Ja. Und das, ich meine, es gab dann aber auch Kritik von vielen Tesla-Leuten, die dann eigentlich auch nicht sehen wollen, dass sie dann mit ihren Fahrzeugen um einen Platz kämpfen müssen, weil dann noch irgendwie ein anderes Unternehmen oder ein anderes Fahrzeug von einer anderen Firma dann da auch laden möchte.
Ja.
Und das sehen einige Tesla-Fahrer kritisch, muss man mal so sagen. Und das kann ich auch nachvollziehen.
Ja, ja, wobei ich glaube, da ist auch Tesla, also als Tesla-Fahrer könnte ich mir auch vorstellen, ohne es besser zu wissen, aber da können unsere Hörerinnen und Hörer, wenn sie davon betroffen sind, ja gerne unsere Feedback-Möglichkeiten nutzen. Ich könnte mir vorstellen, dass in den USA oder anderswo man dann den Supercharger vielleicht auch gerne als Tesla-Superparkplatz nutzt. Ne? Also wenn man dann doch länger da steht, als man eigentlich lädt, was ja bei, was man sich an einer normalen Schnellladesäule, wenn man also an einer Nicht-Tesla-Schnellladesäule nicht erlauben kann, weil man sonst den Zorn sämtlicher, sämtlicher anderen Elektromobilisten auf sich lenkt, war es bei Tesla bisher eigentlich selten ein Problem, dass alle Supercharger belegt sind. Da war es ja dann schon eher so, dass man Cherry-Picking betrieben hat und dann gibt es ja immer diese Regelung, dass so und so viele Unterverteilungen für so und so viele Parkplätze, also so viele Stalls zuständig sind. Und dann hat man immer geguckt, es gibt dann diese Benennung bei Tesla Supercharger von A bis, keine Ahnung, D und dann A1, A2, A3 und alle, die einen A vorne haben, hängen am gleichen, in Anführungsstrichen, Transformator, also an der gleichen Unterverteilung. Und wenn drei Fahrzeuge an A hängen, können die jeweils nur mit einem Drittel der Maximalleistung laden. Das heißt, man ist dann schon immer so wie im Bus, wie man die Plätze, die Hundsche Regel in der Chemie, ist man dann schon immer hergegangen, man hat erst A, B, C, D belegt und dann A2, B2 und, ne, und immer so weiter. Und dass das schon irgendwie so ein bisschen Cherry-Picking war und ich könnte mir vorstellen, dass wenn man dann wirklich an einen Supercharger kommt und sich anstellen muss, dass dann das Geschrei groß ist. Ne?
Ja. Ja, ist halt nicht so wie bei der Tankstelle, dass du innerhalb von 3 Minuten vollgetankt hast, sondern musst du dann halt auch schon ein bisschen länger stehen und das kann dann ja schon mal problematisch werden, wenn nicht ausreichend Plätze da zur Verfügung stehen.
Ja.
Weil dann musst du nicht 20 Minuten warten für Volltanken, sondern dann halt doch mal eine Stunde oder so. Das aber gut.
Aber das wäre ja dann auch was, wo man eben ein Regularium mit reinbringen kann in so einer Kooperation, indem man sagt, hey, wenn du jetzt schon von unseren Superchargern profitierst, dann musst du dafür sorgen, dass auch, weiß ich nicht, du am Ausbau der Stalls dich beteiligst mit so und so viel Prozent deiner, keine Ahnung, Umsätze. Ne?
Ja.
Sehr schön. Von da aus zum nächsten Tweet.
Gehen wir zur Übernahme.
Ja, die feindliche Übernahme gewissermaßen. Ne? Den weiß ich halt nicht so richtig einzuordnen. Ich glaube, der ist jetzt einfach nur aufgeploppt, weil jetzt irgendwie nochmal in der Gerüchteküche aufgekommen ist, dass möglicherweise ja ein Apple Electric Vehicle, also ein elektrisches Apple Auto, sich irgendwie am Horizont andeutet. Aber gut, das hören wir auch schon seit 8 Jahren. gesichert ist ja, dass Apple mit einem Fahrzeug mit etlichen Sensoreinrichtungen so ein bisschen wie Uber in Kalifornien rumcruist. Also das ist ja, ne, das gibt es. Es gibt aber keine konkrete Ausprägung, warum die das irgendwie tun. Und du hattest hier einen Tweet ausgegraben, wo Elon damals eine Anfrage an Tim Cook wohl gestellt hat.
Nee, der ist gar nicht ausgegraben. Es ist jetzt von gestern, aber Elon Musk hat da halt nochmal darauf hingewiesen, dass irgendwie vor einer ganzen Weile, als es darum ging, das Model 3 dann auch in die Serienproduktion zu schicken oder abzurampen, also die Produktion Production hochzufahren. Hell,
genau.
Ja, genau. Dass er dann damals wohl auch schon recht verzweifelt war und aber Tim Cook anbot, das Unternehmen zu kaufen, beziehungsweise hat er mit ihm einen Termin vereinbart, um darüber mal zu sprechen und Tim Cook hat das dann aber abgelehnt, beziehungsweise ist dann nicht weiter darauf eingegangen, auf das Treffen.
Ja.
Wie das aufkam, weiß ich gar nicht ganz genau. Du sagtest ja schon, das ging jetzt irgendwie um das Apple Car. Aber wie man dann jetzt da drauf gekommen ist, weiß ich gar nicht. Habe ich jetzt nicht weiter verfolgt. Aber war mal ganz interessant, dass er das zumindest auch mal so auf dem Schirm hatte damals, sein Unternehmen auch einfach zu verkaufen, weil es ihm wohl zu, weil er einfach sich die Option wahrscheinlich offen halten wollte. Er war bestimmt noch nicht so weit, als dass er das gemacht hätte, aber er wollte einfach mal mit ihm darüber sprechen.
Ja.
Sagen wir so. Ja. So kann ich mir das vorstellen.
Das ist halt, ich denke, dass das, also das ist von Elon eine Antwort auf einen Tweet von Brad Winton, und der halt genau das schreibt, was wir auch gerade schon sagten, irgendwie, dass Apple halt immer, also angeblich immer noch den Bau eines iCar oder eines Apple Cars plant und irgendwann halt hoffen, jetzt mit der, angeblich aus irgendwelchen internen Notizen hervor, dass sie dann irgendwann jetzt auch mal hoffen, mit der Produktion beginnen zu können, wie auch immer. Und ich denke, dass Elon einfach als jemand, der ja jetzt in den Social Media relativ natürlich unterwegs ist und nicht unbedingt immer im Business-Auftrag, dann einfach auf sowas reagiert und sagt, hey, ja, stimmt, dann reagiere ich quasi auf diese lauter umherfliegenden News-Fetzen von Apple Car und gebe mal kurz meinen Senf dazu, dass ich ja damals bei Tim Cook angeklopft habe. Ich denke, so in der Art und Weise ist das einzuordnen irgendwie. Ne?
Ja.
Hast du das Bitcoin-Meme von Elon gesehen?
Es war lustig, ja. Ich habe es jetzt hier im Padlet, ist es nicht drin. Ja, ich habe es gesehen mit der Dame, die den Hintern dahin hält.
Ja, genau. Wo ja. Ich mir auch dachte, dass es könnte niemand anderes könnte es machen, außer also in einer Position. Hatten wir nicht letztes Mal gesagt, dass Elon jetzt tatsächlich reichster, also nach Vermögenswerten irgendwie der reichste Mensch nach oder nee, der ist an Bill Gates vorbeigezogen, so war das,
genau,
glaube ich, ne?
Der zweitreichste Mensch, ja, nach Forbes.
Genau. Also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass Bill Gates sowas twittert, das wäre irgendwie, das fände ich seltsam. Mhm. Bei Elon ist das halt irgendwie, ja, Elon ist halt Meme-Lord implizit und von daher.
Ja, die haben auch mal immer sehr dolle Tiefe, ne? Manchmal muss man wirklich nachdenken.
Ja.
Finde ich gut. Achso, du hast jetzt gerade, wolltest du da noch ein bisschen mehr drauf eingehen?
Nein. Long story short. Kommen wir zum nächsten Tweet von Elon, der uns in dieser Woche beschäftigt hat. Und zwar wird erneut etwas angedeutet, wo wir auch in einer Episode schon mal drauf hingewiesen haben. Und zwar ist der Preis für Full Self Driving ja jetzt Stück für Stück gestiegen. Mittlerweile kostet das, glaube ich, 10.000 US-Dollar zusätzlich, wenn man diese Full-Self-Driving-Option für sein Auto bucht. Und das ist eine ganze Menge Holz. Und die Frage war immer, meine Güte, wenn ich Full-Self-Driving jetzt nicht nehme, kann ich dann niemals davon profitieren? Und da gab es eigentlich relativ früh Aussagen von Elon dazu, dass es die Möglichkeit geben wird, für Einzelstrecken oder auf Basis eines Abonnements eben Full Self-Driving für kürzere Zeitabschnitte dazu zu buchen, wenn man es nicht andauernd braucht. Und ja, hier ist jetzt, wie gesagt, ein Tweet als Antwort auf, da schaue ich gerade nochmal, ja, auf User Patch. Und zwar die Frage, can you allow full self-driving to be paid annually? Makes no sense buying full self-driving if I am leasing. Was ja auch eine valides Argument ist, irgendwie, wenn du ein Auto nur least für ein paar Jahre oder zwei, drei Jahre, warum sollte ich dann diese 10.000 US-Dollar für full self-driving ausgeben? Und da sagte er, ja, absolutely. We will release full self-driving. Jetzt habe ich hier gerade die Seite abgeschmiert. Subscription early next year. Und ja, das ist im Grunde genau das, geht in so die Richtung, die wir mal so besprochen hatten irgendwie, ne?
Mhm.
Und ja, perspektivisch wäre das ja dann was, wenn man so obligatorisch quasi am Handy dann für 1,99 die Strecke Hamburg-Köln oder sowas freischalten kann und sich dann Full Self-Driving dahin fahren lassen kann und ja, dass einem das dann in Rechnung gestellt wird für diese Einzelfahrt. So ein bisschen wie so ein Einzelticket irgendwie, ne?
Ja. Nur, dass es nicht nur 1,99 kosten wird wahrscheinlich.
Nee, wahrscheinlich
weiß
nicht.
Ich nicht. Ist denn Full Self-Driving, wenn man das so kauft, also die 10.000 Dollar, ist das nicht personengebunden, sondern ist fahrzeuggebunden dann, ja? Also wenn
schon.
Er sich jetzt im Leasing das Fahrzeug, ja, Full Self-Driving kauft, dann ist es ans Fahrzeug gebunden.
Ich meine, das war immer ein großer Kritikpunkt bei Full Self-Driving, genau, dass es eben fahrzeuggebunden ist. Das heißt, wenn man sich jedes Jahr irgendwie das neueste Auto kauft, gibt ja auch Leute, die machen sowas, dann müsste man bei jedem Fahrzeug eben Full Self-Driving kaufen, weil es eben nicht personengebunden ist, genau.
Mhm.
Die Frage ist tatsächlich, ob es nicht am Ende aufs Gleiche hinauslaufen würde. Aber das ist ja auch der Gebrauchtmarkt. Ne? Also es gibt ja auf dem Gebrauchtmarkt beispielsweise sind ja dann auch die Fahrzeuge, die Full Self Driving freigeschaltet haben, einfach wesentlich höher im Wert. Finde ich auch eine spannende Sache, dass man im Grunde nur für einen, ja, für einen Software-Unlock dann auch einen höheren Gebrauchtpreis bekommt, obwohl der Zustand des Fahrzeugs vielleicht exakt gleich ist.
Ja, schon krass.
Ja. That's it. Aus dem Bereich Tesla würde ich sagen, ja, beziehungsweise wir spezialisieren uns jetzt vielleicht nochmal in Richtung Giga Berlin. Wir haben jetzt etwa die Hälfte rum, haben wir ja gerade gehört. Vielleicht ist das jetzt auch Ambach, weil wir haben nach hinten raus noch ein bisschen was. Wir haben einen Rodungsstopp an der Giga Berlin, aber dann irgendwie doch nicht so richtig und dann hatten wir einen Eilantrag und dann ist jetzt doch so ein Halb und klär uns auf.
Mhm. Ja, wenn man es genau nimmt, hatten wir mehrere Rodungsstopps. Der eine Rodungsstopp von dem Verwaltungsgericht in Frankfurt oder ist aufgehoben worden, weil der Eilantrag abgelehnt wurde. Dann ist der Naturschutzbund und die Grüne Liga in einer Revision, kann man nicht sagen, aber haben eine Beschwerde eingelegt beim Oberverwaltungsgericht und das Oberverwaltungsgericht hat dann auch wieder einen Rodungsstopp erteilt und das hat dann mehrere Tage gedauert, bis das dann, ja, gelöst wurde das Problem. Die hatten dann halt nochmal Akteneinsicht gefordert und haben dann die ganzen Dokumente hin und her gewälzt und haben dann festgestellt, letzte Woche Freitag, spät am Abend, dass die Rodung an sich weitergehen darf, nur in bestimmten Teilbereichen nicht. Und ja, somit dürfte theoretisch die Rodung weitergehen, aber am Freitag ist dann auch vom Landesamt für Umwelt festgestellt worden, dass die 100 Millionen Euro an Sicherheitsleistungen nicht auf dem entsprechenden Konto eingegangen sind. Diese Sicherheitsleistungen sind dafür da, um den Rückbau dann wieder auch durchzuführen, wenn das denn ja so gemacht werden muss, dass es zurückgebaut werden muss, wovon kaum einer ausgeht. Und ja, dadurch, dass das Geld nicht da angekommen ist, wo es ankommen sollte, haben die gesagt, die letzten beiden vorläufigen Genehmigungen, also der Einbau von Maschinen in die Lackiererei, also die richtige Installation darf nicht stattfinden oder wird pausiert und auch die weitere Rodungsarbeit muss pausiert werden. Und die darf dann erst weitergehen, wenn das Geld eingegangen ist. Und da ist eine Frist gesetzt worden bis zum 4. Januar jetzt. Bis dahin muss das Geld da sein, sonst werden diese beiden Vorläufigen Genehmigungen ganz zurückgenommen. Und das würde das Ganze dann ein bisschen verkomplizieren. Eigentlich hatten die Tesla-Anwälte eine Frist bis zum 15. Januar noch gestellt, am 15. Dezember, also einen Tag vor Fristablauf. Aber dem ist dann nicht stattgegeben worden, sondern, ja, wie gerade gesagt, am 4. Januar muss das Geld eingegangen sein. Und jetzt gibt es natürlich viele Spekulationen, woran das liegt, was da das Problem ist. Vor allem, weil die eigentlich 3 Wochen Zeit hatten, sich darauf einzurichten. Also die vorläufigen Genehmigungen sind ja irgendwie Anfang Dezember oder Ende November rausgegeben worden. Und da ist das mit fixiert gewesen, dass da, dass da eine Sicherheitsleistung erfolgen muss.
Welche... Also wir haben ja ganz zu Beginn, das hattest du ja auch in deinem Jahresrückblick zu Beginn, da war eine relativ umfangreiche Rodungsaktion, wo dann jetzt der Bereich einfach freigemacht wurde, wo jetzt eben der Großteil des Baus stattfindet. Jetzt wurde nochmal ein Teil, das ist ja im Grunde der Hintergrund für die ganze Geschichte, über die wir jetzt hier sprechen, dass ja dann nochmal mehr gerodet werden sollte. Welcher Bereich ist das jetzt genau, der da jetzt nochmal nachgerodet werden musste und warum haben sie das nicht gleich in einem Zug gemacht? Gibt es da einen Einblick?
Ja, die erste Fläche, das waren 90 Hektar, die innerhalb kürzester Zeit gerodet werden mussten. Da waren dann wirklich richtig viele Harvester am Start, weil sie halt nicht viel Zeit hatten. Also bis zum 29. Februar musste das Ganze über die Bühne gelaufen sein und Mitte Februar hat man dann angefangen. Dann gab es dann auch nochmal 2-3 Tage Pause, wo dann ein Rodungsstopp verhangen wurde, weil dann der VLAB, also aus Bayern irgendein Verein, dagegen einen Eilantrag gestellt hatte. Aber sie haben es dann halt geschafft, bis Ende des Februars das Ganze abzuholzen. Das lag daran, oder es liegt daran, dass es halt in der Vegetationsphase nicht gerodet werden darf. Und die geht immer vom Anfang März bis Ende September, glaube ich. Bin mir jetzt auch nicht mehr ganz sicher. So, und jetzt gibt es die zweite Phase. Jetzt hat man noch mal mehr Zeit, die sich eher in das östliche Areal ausdehnt.
Okay.
Und das sollen oder da durfte jetzt nur gerodet werden, weil dort nur Lagerflächen ausgebaut oder gebaut werden sollen und auch Druckleitungen, Wasserdruckleitungen.
Okay, das heißt, es war von Anfang an klar, dass da gerodet werden muss, aber man hat es nicht gemacht, weil man die Hände voll damit zu tun hatte, diese Fläche zu roden, die bis Ende Februar gerodet werden musste.
Richtig. Und das war halt die Fläche, wo die ganzen Bauarbeiten, die wichtigen, relevanten Bauarbeiten stattfinden sollten. Ne?
Okay.
Das war ja so geplant.
Also es war von Anfang an klar, dass dieses Stück, was jetzt gerodet wird, nicht stehen bleibt.
Genau. Ja, okay. Das sowieso. Also ich meine, da gehen eigentlich alle von aus, dass diese 300 Hektar halt größtenteils gerodet werden. Mhm. Also auf jedem Hektar stehen Bäume, kann man so sagen, von diesen 300 Hektar.
Okay.
Also Industrieforst ist es.
Ja.
Das ist ja in der Vergangenheit auch so verwendet worden. Also hat man auch immer wieder sehen können, dass da Harvester durchgegangen sind, um dann die Bäume auch zu roden oder abzuernten.
Um auf Elons Sprech aus dem Springer Award zurückzukommen, Cardboard Factory.
Ja.
Eine Pappkartonfabrik.
Ja. Ob es tatsächlich jetzt Pappkartons werden, weiß ich gar nicht ganz genau, aber könnten auch IKEA-Möbel sein.
Ja, ja, aber von der Art und Weise ist es halt Industrieforst, wie du sagtest. Ne?
Richtig.
Gut, und jetzt ist dann im Grunde das, was aussteht. Also da ist jetzt erstmal im Grunde Weihnachtsferien auf der Baustelle.
Mhm. Ja, kann man sagen. Also es ist nicht allzu viel Aktivität zu beobachten, genau. Mhm. Die Leute aus der Lackiererei sind jetzt wohl zurückgezogen worden. Sollen dann erstmal ihre Weihnachten und das Neujahr genießen und dürfen dann sehr wahrscheinlich erst im nächsten Jahr dann wieder da hinkommen.
Ja, also kommt den Arbeitern dort vor Ort vielleicht auch ein bisschen zugute. Dann können sie da entspannte Weihnachtsferien verbringen und dann im neuen Jahr wieder frisch ans Werk. Es ist ja auch nicht mehr so lange hin, ne? Also wenn wir jetzt vom nächsten Jahr sprechen, das sind dann jetzt irgendwie gute 2 Wochen, die jetzt Pause haben. Oder gehabt haben werden. Mhm. Und wir sind jetzt gerade. Ja.
Ne? Aber auch das wird Tesla sicherlich nicht mögen, weil halt jeder Tag, und wahrscheinlich haben sie auch damit gerechnet, dass jetzt über die Feiertage gearbeitet werden kann, jeder Tag halt auch Verlust ist. Ne?
Mhm.
Und das geht da dann schon auch mal in die Milliarden, wenn man mal überlegt, dass die Fahrzeuge dann vielleicht später vom Band laufen auch. Ne? Und da in der Zeit vielleicht auch schon wieder andere Fahrzeuge verkauft werden, die dem Model Y sehr ähnlich sind.
Gut, aber da würde ich jetzt halt auch sagen wollen, irgendwie da kann man jetzt don't blame, also nicht die Leute für verantwortlich machen, die da gegen geklagt haben. So funktioniert nun mal irgendwie unser Rechtssystem, dass das zulässig ist und dass das in vielen Fällen mit Sicherheit auch gut ist, dass das so funktionieren kann.
Ja.
Und wenn dann eben die Reaktionszeit bei Tesla relativ lang ist, dann, ja, meine Güte, dann muss man das vielleicht ein bisschen mit einpreisen. Dafür können wir dann, genießen wir dann irgendwie das Glück, dass Tesla eben wie in, habe ich auch nochmal Gedanken darüber gemacht, dass die halt nicht in Ungarn oder Polen ihre Fabrik hochziehen, wider jeglicher Vernunft und gegen Naturschutzstandards beispielsweise, wo es keine Möglichkeit gibt, da zu intervenieren und zu sagen, hey, wir fänden es toll, wenn ihr euren Wasserverbrauch reduziert oder sowas, ne?
Ja.
Sondern, dass man dann hier wirklich so mustergültig gewissermaßen nach Deutschland mit einer der strengsten Standards und einem der schwierigsten bürokratischen Systeme gegangen ist, um zu zeigen, also ich hoffe immer, dass das eine Dimension ist, ne? Also um zu zeigen, ne? Also nicht nur, weil es ein guter Standort ist mit tollen Arbeitskräften, sondern vielleicht auch, hoffe ich immer, um anderen zu zeigen, dass man durchaus Produktion in Deutschland auch neu ansiedeln kann.
Trotz der ganzen Umweltstandards.
Genau. Vielleicht sogar bei Elektromobilität wegen der ganzen Umweltstandards. Ne? Also.
Ja. Ja, aber das sehen viele, und ich nehme mal an, dass viele aus meiner Community dann halt auch aus dem Ausland kommen und damit gar nichts zu tun haben, die dann immer den Kopf schütteln und denken, was zur Hölle ist da in Deutschland los? Das wird alles zerredet und nach hinten geschoben wegen irgendwelcher Bäume. die Leute kann ich auch ein bisschen verstehen, aber ich versuche dann immer wirklich auch klar zu machen, dass so ein Rechtssystem schon nicht verkehrt ist.
Ja,
auch wenn es dann manchmal länger dauert, ne? Aber man hat dann unterschiedliche Interessen irgendwie auch beruhigen können, sage ich mal, oder einen guten Kompromiss zwischen den einzelnen Parteien finden können, und das ist ja auch nicht verkehrt.
Ja.
Auch wenn es natürlich denjenigen, die wollen, dass es da mega schnell geht, auch ein bisschen aufstößt. Ne? Aber ja, es war aus meiner Sicht eine einfach richtige Entscheidung, da dem Naturschutzbund und der Grünen Liga auch einen Kompromiss anzubieten.
Ja, schön. Wir hoffen dann, dass es da dann ab dem 4.1. weitergehen kann. Und wenn du nicht noch was auf dem Herzen hast, würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Thema, oder?
Kommen wir zum nächsten Thema, gerne.
Sehr schön. Ich habe das jetzt mal nach vorne gezogen, weil ich denke, dass das hier ganz gut hinpasst. Und zwar die Erweiterung des Boring, des langweiligen Netzwerkes, des Tunnelnetzwerkes der Boring Company auf die gesamte Stadt von Las Vegas. Hast du quer gelesen?
Ja, aber wirklich nur ganz grob. Also ja, dieses System ist irgendwie erweitert worden. Und ich hatte auch einmal gelesen, dass es da, warte, das muss ich nochmal ganz schnell, war das nicht auch so, dass die eigentlich, oder dass man eigentlich wollte, dass es da unterschiedliche Unternehmen sich präsentieren und dann entschieden wird aus diesen Unternehmen und dass das aber abgeblitzt wurde oder gesagt wurde, dass das nicht nötig ist, so ein Verfahren, wie sagt man, wenn man
eine Ausschreibung oder was?
Eine Ausschreibung, meine Güte, ja, richtig, dass das ein ausschreibungsloses Verfahren jetzt war und dass sich die Boring Company da komplett drauf fixieren kann. Meine ich, irgendwo gelesen zu haben. Hast du das auch gelesen oder ist das einfach eine völlige Fake News von mir?
Also mir von der Ausschreibung habe ich tatsächlich jetzt nichts in der Tiefe mitbekommen. Ich habe es jetzt hier einfach nur aus dem, aus dem Tesla-Mac-Artikel rausgenommen, dass eben der Stadtrat zumindest die Pläne für eine massive Erweiterung dieses Loop-Systems durchgewunken hat. Und beziehungsweise genehmigt hat, also nicht nur einfach durchgewunken, sondern wirklich diskutiert und genehmigt. Und hier jetzt eben nochmal klargestellt wird, dass dieses System dann eben in dem, also über den Convention Loop hinausgehen soll. Also bisher war ja immer dieser Las Vegas Convention Loop, also dieser LVCC Loop, wo eben zwei Röhren parallel zueinander verlaufen sollten, um Leute zwischen diesen Hallen des Messegeländes und Flughafen, glaube ich, ne? Zu transportieren, genau. Und dass das eben in die Richtung, wie wir das auch schon mal auf dieser Grafik in den Kapitelbildern eingeblendet hatten, weiter erweitert werden soll. Das können wir auch gerne jetzt nochmal als Kapitelbild setzen. Und bisher aber der Boring Loop ja natürlich nur aus Teslas in Tunneln besteht und ja, man dahingehend dann jetzt weiter arbeiten muss. Irgendwie die ersten Stationen sind jetzt fertig und ja, die Hotels, die jetzt da eben angeschlossen werden, sind dann so das nächste Ziel irgendwie. Ne? Also, dass man nicht nur diesen LVCC-Loop hat, sondern dass man gewissermaßen dieses gesamte Spiel- und Gastgewerbe, was sich in Las Vegas befindet, dann auch an diesen Loop anknüpfen kann. Nach Angaben von Boring Company wird der Vegas-Loop komplett ohne öffentliche Mittel finanziert. Also die Haupttunnels würden von dem Unternehmen bezahlt, Nebentunnels und Stationen vom jeweiligen Casino. Das ist wohl so der Plan. Man darf gespannt sein.
Ich habe jetzt hier nochmal gelesen, hast du irgendwas mal von Monorail gehört? Das war wohl auch irgendwie Las Vegas Monorail und die sind aber bankrott gegangen. Da müssen wir nochmal genauer schauen. Also es gibt dieses Non-Compete Agreement und das hat dazu geführt, dass Boring Company jetzt allein nicht entscheiden kann oder dort arbeiten kann.
Ja.
Und Monorail war da wohl auch in diesem in dieser Konkurrenz.
Also die Las Vegas Monorail gibt es ja wohl, ne?
Gab es, also ist jetzt wohl bankrott gegangen. Aber gut,
ach so,
pass auf,
okay.
Das ist sehr spekulativ.
Ja.
Da möchte ich mich nicht reinbewegen, ohne dass ich da mehr Informationen habe. Das heißt, entweder greifen wir das nochmal auf oder wir packen es einfach in die Shownotes.
Ja, weil die Seite gibt es noch. Ne? Also Las Vegas Monorail, da gibt es Fahrpläne und Tickets. Und also insofern, da können wir gerne nochmal reingucken, wie was da der Unterschied ist zwischen der Las Vegas Monorail und dann dem Boring Loop, der da jetzt geplant ist, ob das irgendwie was Ersetzendes, Ergänzendes, aber da können wir dann gerne nochmal nachtragen, dann mache ich mir mal eine kurze Notiz zu. Ja. Mir war wie nennt man es, in unserer Aufgabe als Chronisten dann nochmal wichtig, auf einen Artikel in der Technology Review beziehungsweise allgemein, das ist durch viele Medien gegangen, hinzuweisen. Und zwar, dass die IEA jetzt ausgerechnet hat, dass Photovoltaik die billigste Stromquelle der Geschichte ist. Also das Jahr 2020, das ist dann so eine, dieser World Energy Outlook 2020, der wurde im Oktober veröffentlicht, dass der besagt, dass Solarprojekte mittlerweile die niedrigsten Energiekosten der Geschichte bieten. Und ich finde, das zeigt, dass wir hier irgendwie doch in die richtige Richtung steuern.
Ich lese hier noch gerade, von Heise ist das auch, erneuerbare Energien decken 2020 fast die Hälfte des Stromverbrauchs. Das ist auch eine coole Nachricht.
Ja. Ja. Also es ist,
das ist noch mein eigener Artikel.
Ja, also es gibt ja, weiß nicht, Dänemark zum Beispiel mit der Windkraft, die haben ja, wenn im Norden eine steife Brise herrscht, dann können die ja teilweise in Dänemark zumindest bis zu 150% ihres Strombedarfs, also die exportieren dann noch 50% ihres Stroms. Und insofern, ich denke, dass wir hier, wenn Photovoltaik jetzt auch gegenüber Kohle, also man hat ja immer gesagt, der billige Kohlestrom oder sowas, ne? Sondern wenn sich jetzt wirklich nicht nur erneuerbare Energien durchsetzen, weil sie von Staaten bezuschusst werden, weil es eigentlich ein Minusgeschäft ist, was man attraktiver machen muss, sondern weil sich eben erneuerbare Energien durchsetzen, weil sie die günstigste, wirtschaftlich sinnvollste Möglichkeit sind, Energie zu produzieren, dann denke ich, dürfte das nochmal einen deutlichen Schub in die richtige Richtung geben. Und was ich dann vielleicht hier nochmal kurz zu bedenken geben möchte, ist eben dieses Kohleausstiegsgesetz, was jetzt verabschiedet, oder vor einiger Zeit ja schon verabschiedet wurde, wo ja eben diese Ersatzzahlungen, gibt es ein besseres Wort für?
Kompensationszahlungen?
Genau, diese Kompensationszahlungen für Kohlekraftwerke drin sind. Im Grunde macht man jetzt das Umgekehrte. Man finanziert die Kohlekraft, weil sie nicht mehr die wirtschaftsgünstigste, also die Kohlekraft ist eigentlich nicht mehr die wirtschaftlich günstigste Energieform, aber dadurch, dass sie bezuschusst wird, ist sie wiederum, ne? Also hätte man einfach laufen lassen, dann wäre die auf ganz natürliche der Markt hätte das geregelt in gewisser Weise. Ne? Einfach weil Kohlekraft nicht wirtschaftlich sinnvoller ist als Solarkraft und beziehungsweise Photovoltaik. Und das hätte sich von ganz alleine ausgeschlichen, aber dadurch, dass wir jetzt so große Kompensationszahlungen vorsehen, könnte dieses wieder in ein Missverhältnis geraten. Das fand ich eine sehr schöne Idee, die daraus gewonnen wurde auch.
Ja, muss ich dann aber, das wird wahrscheinlich auch bedeuten, dass in Zukunft auch mehr Flächen gebraucht werden für Photovoltaik.
Und da gibt es ja super spannende Konzepte. Also ich weiß nicht, das ist jetzt gerade, ich weiß nicht, ob der IEA-Bericht dafür verantwortlich war, dass das jetzt nochmal aufgekommen ist in den Medien, dass es ja so viele coole Konzepte gibt, zum Beispiel Agrarflächen dass du Photovoltaikmodule auf landwirtschaftlich genutzte Flächen stellst, auf so einem Stelzengebilde einfach. Ne, so breit, dass da ein Mähdrescher zwischen den Stelzen herfahren kann und dass du quasi wie so ein Dach über dein Pflänzchen, weiß ich nicht, wenn du Tomaten ziehst oder was auch immer, dann brauchst du sowieso ein Dach, ne? Und wenn du dann das Gewächs, also wenn du dann quasi so ein quasi Gewächshaus aus einem riesigen Fläche von Solarpanels machst, ja, meine Güte, los geht's. Ne?
Und, ich habe mir gerade so Korn vorgestellt, wie es dann unter solchen sehr beschatteten Plätzen wachsen soll.
Ja, aber da gibt es da gibt es auch einen Fachbegriff für Agrarflächenphotovoltaik, Agrophotovoltaik, genau.
Was ich jetzt noch so auf dem Schirm hatte, als du das gesagt hattest, das waren zum Beispiel auch Seen vor dem Verdunsten zu schützen.
Ja.
Indem man dann halt riesige Solarflächen da auch drauf pappt auf die Wasserflächen.
Ach, guck mal, die sind gar nicht. Ah, guck mal, ja, so erklärt sich Agrophotovoltaik, warum ich auch immer dachte, die sind eingeklappt. Warum klappt man die ein, habe ich immer gefragt, wenn man da durchfährt. Die liegen einfach seitwärts. Also du hast quasi nicht ein Dach aus Photovoltaikflächen, sondern Wände. aus Photovoltaik.
Ah, okay.
Ich packe das auf jeden Fall mit in die Shownotes, wenn wir schon gerade dabei sind, darüber zu sprechen. Agrophotovoltaik nennt sich das Prinzip.
Hm. Ja, ich sehe.
Na, aber wenn es eben so günstig ist, dass sich das lohnt, dann kann man halt auch niedrigere PV-Erträge in Kauf nehmen. Ne? Das finde ich eigentlich so schön dabei. Kommen wir zum nächsten Thema.
Hm, ja, ich habe mir gerade noch so ein Bild angeguckt. Das ist wirklich spannend. Interessant. Hier wird gerade so eine Fläche, ein Hektar mit Kartoffeln angebaut und ein Hektar mit Solarstrom. Das ist komplett verdeckt, das Ganze. Und dann tatsächlich so eine gemischte Flächennutzung auf einem Hektar Ackerland. Und dann hat man eine 186-prozentige Landnutzungseffizienz. Das heißt 103% Kartoffeln und 83% Solarstrom.
Mhm.
Interessant. Gut, also es scheint da wirklich einiges auch in der Forschung zu existieren. Und da bin ich gespannt, was wir dann da in nächster Zeit sehen werden.
Ja.
Worauf ich noch ganz kurz andeuten wollte, oder was ich ganz kurz andeuten wollte, jetzt bei Les Bous gab es zum Beispiel auch eine riesig große Fläche, 503 Hektar sind da, würden da zur Verfügung stehen für Solarenergie, aber da sind dann die Gemeindevertreter auch da dagegen und sind da auch skeptisch und sind da jetzt aber auch in Gesprächen. Ne? Das setzt natürlich dann immer voraus, dass man da auch offen auf die Landstriche zugeht oder auf diejenigen, die da was zu entscheiden haben, wo dann auch da gebaut werden soll und das mit denen auch offen diskutiert und da recht transparent auch handelt und vielleicht das auch so aushandelt, dass die Bevölkerung selber auch was davon hat.
Ja. Ja, ja,
also
ja.
So wie das ja mit Windkraftanlagen auch in der Vergangenheit immer mal geplant war, dass dann ein bestimmter Anteil oder ein bestimmter Prozentsatz an dem Gewinn dann auch an die Gemeinde vielleicht verteilt wird. Ne?
Ja, ja, ja. Ja, ich denke, dass da durchaus Konzepte existieren, wie du das ja auch schon mal erwähnt hast. Können wir doch noch kurz den Schlenker machen, dass bei euch da in der Nähe, wo der Flug, ist es der Flughafen, der auch so ein riesen Solarfeld hat?
Genau, Neuhardenberg ist das.
Genau, ne? Und dass ja, wenn du so eine frei brachliegende Heide im Grunde hast und du pflasterst das jetzt nicht unbedingt komplett voll mit Photovoltaik, sodass gar keine Sonne mehr auf dem Boden scheint, aber wenn du mit gewissen Abständen dann im Grunde so eine Weidelandschaft, die ja auch ökologisch sinnvoll sind, ne? Also es gibt ja, die sind ja zum großen Teil irgendwie verschwunden und in Waldflächen dann auch aufgeforstet worden oder eben in Industriegebiete umgewandelt worden. Aber dass so größere Wiesenflächen auch ihre Daseinsberechtigung in der Ökologie haben, das ist ja, ich würde sagen, heute unbestritten. Und wenn man dann sagt, gut, hier stelle ich dann auch noch irgendwie in einer gewissen Reihung einfach als Dach mal ein paar PV-Geschichten drüber, ohne dass das jetzt mit dieser flach wachsenden Vegetation interagiert, dann, ja, meine Güte, dann denke ich, könnte man da zumindest mal drüber nachdenken. Und wenn das dann ergibt, dass das die Ökologie nicht stört, weil, meine Güte, da werden keine Insekten drin geschreddert und ja, vielleicht, also nicht, könnten sich Vögel von der Spiegelung irritiert fühlen oder sowas, aber da gibt es ja dann vielleicht Maßnahmen, auch das sinnvoll zu gestalten. Ne?
Ja, richtig.
Klar, der Bussard oder der Falke oder was auch muss natürlich die Möglichkeit haben, immer noch seine Beute am Boden zu jagen oder sowas, aber da mit den entsprechenden Abständen in der Reihung halte ich das durchaus für möglich, irgendwie ne, sowas dann auch voranzutreiben. Jo, ich gucke gerade mal kurz auf unsere Uhr und wir sind fast durch.
Dann machen wir jetzt mal nur noch die wichtigsten
Punkte.
Also ich fand ISS-Lag ist auf jeden Fall noch spannend und Change müssen wir auch noch mal kurz erwähnen, weil wir das ja vorhin schon.
Change. Genau.
Aber auch noch mal kurz erwähnen.
Gut, dann vielleicht erst kurz Chang'e und danach zur ISS und den Rest packe ich dann wieder in die Fundgrube.
Ja.
Ne? Chang'e 5 ist ja die Sonde gewesen, die unsere wunderbar schnelle Sample Return Mission innerhalb eines Monats hin zum Mond ein bisschen Schotter eingeswuppt, in den Container gepackt und zurück zur Erde. Die ist jetzt wann zurückgeregnet auf die Erde? Am 17. Dezember. 17. Dezember unserer Zeit ist es hier 12:59 Uhr PM ist ja dann 1 Uhr nachts, ne? Genau. Also irgendwann 1 Uhr nachts müsste das dann gewesen sein. Ne, 12.59 Uhr AM ist 13 Uhr. Oh Gott, ich bin schlecht in diesem britischen. Egal, da gehen wir jetzt nicht drauf ein. Die Zeit verwenden wir jetzt nicht da drauf. Ist in der Republik von China eben diese Kapsel runtergekommen und sie wurde eingesammelt, in eine Heizdecke eingewickelt und abtransportiert. Ich glaube, es war noch nicht klar, wie viel jetzt letztlich drin ist, oder?
Wobei jetzt auch schon wieder einige Tage vergangen sind. Das heißt, das dürfte bestimmt irgendwo klar stehen. Da hatten wir beim letzten Mal die Primärquelle mal verlinkt. Da wird es bestimmt stehen.
Ja.
Auf dieser chinesischen Informationsseite.
Genau, aber insofern, ich denke, dass die Forscher froh sind, dass die Sonde wohlbehalten zurückgekommen ist. Also sie ist nicht in Flammen aufgegangen und die Fallschirme haben wunderbar funktioniert. Und es sieht alles danach aus, dass hier erfolgreich Material gewonnen wurde. Und was mich jetzt noch curious macht, wo ich gespannt bin, wie viel wir jetzt, weil es eben ein chinesisches Forschungsprojekt ist, mitbekommen von den Ergebnissen. Aber im Grunde gilt das ja analog für die Hayabusa-Mission, also welche wissenschaftlichen Erkenntnisse jetzt eben daraus gewonnen werden, steht meiner Meinung nach noch offen. Das werden wir sehen.
Ja.
Ja, dann gerne einmal rüber noch zur ISS. Meine Güte, irgendwie habe ich schon wieder die Headline gelesen, dass unsere lieben Astronauten an Bord der ISS eine undichte Stelle beschäftigt und ich habe mich gefragt, immer noch oder schon wieder oder?
Na ja, schon wieder. Also seit November haben sie das Problem, dass da auf der russischen Seite irgendwo ein Leck existiert, das zuerst gar nicht so schnell gefunden werden konnte. Und dann hast du vorhin von so einem Teebeutelversuch gesprochen, wo die dann entdecken konnten, dass sich dieser Teebeutel ganz langsam diesem Leck nähert. Das heißt, man hat das dann ein bisschen einschränken können. Aber so richtig abgedichtet scheint das noch nicht.
Genau. Also man hat ja in der ISS das Problem, dass man eben nicht irgendwie damit arbeiten könnte, so irgendwie so Farbpartikel jetzt in die Luft zu entlassen und dann zu gucken, wohin die sich bewegen, weil die einfach so leicht sind, dass die einfach ins nächste Belüftungssystem gesaugt werden. Und man hat hier irgendwie die Methode gewählt, einfach einen, also Teebeutel, wenn man nur die Außenhaut nimmt, das ist ja ein sehr leichtes Material und das hatten sie wohl irgendwie da. Und dann haben sie quasi so die Außenhaut von einem Teebeutel genommen, haben diesen Bereich abgeriegelt, sodass sie da die Belüftungsanlage komplett abschalten konnten. Und dann haben sie halt geguckt, wo mit dem Luftzug jetzt eben dann dieser Teebeutel wandert. Und infolgedessen, ich bin schon vom Glauben abgefallen, haben die dann eine etwa 4,5 Zentimeter lange Öffnung in der Außenhaut gestopft. Ja, weil 4,5 Zentimeter ja auch jetzt kein Pappenstiel sind. Also es ist ja so 3 Finger breit sind das ja irgendwie schon.
Es ist ein Riss und kein Loch, so wie man sich das vielleicht vorstellt.
Gut, klar. Aber ich finde das schon, also wenn das ist das Einzige, was dich vom Vakuum des Weltraums schützt, irgendwie, dann finde ich so einen 4,5 Zentimeter langen Riss irgendwie schon okay. Gut, kann man drüber nachdenken, wie der zustande gekommen ist. Turns out, die haben den Riss gestopft, das war aber nicht die Ursache. Also es war eine Ursache, aber nicht die Ursache, mit der sie jetzt zu kämpfen haben.
Eins von 20 Löchern,
ja.
20 Rissen.
Ja, genau. Also
aber das zeigt halt auch mal wieder, das hattest du ja vorhin auch schon mal gesagt in der Pre-Show, dass es halt 20 Jahre alt ist, das gute Modul. Und so langsam auch Alterungserscheinungen sich zeigen.
Ja. Und ich denke, das ist halt vielleicht so die Quintessenz dessen, die wir auch gerade, wie du schon sagst, ist im Grunde dann für uns mitgenommen haben. Meine Güte, ist es nicht einfach, mit Sicherheit sowas zu konstruieren und dann noch für so lange Laufzeiten zu konstruieren, ist dann wahrscheinlich nochmal die ultimative Herausforderung. Und das Problem mit diesem Riss ist jetzt eben, dass den allmählich, es entweicht ja immer Luft aus der ISS durch diesen Riss nach draußen und das führt halt auch dazu, dass Sauerstoff mit entweicht. Und da die ISS ja nicht einfach jetzt aus dem Vakuum des Weltalls neuen Sauerstoff irgendwie ansammeln und wieder in die ISS pumpen kann, sondern weil ja alles, was an Luft an der ISS ist, Luft ist, die von der Erde mitgebracht wurde. ja, gehen denen langsam die Ressourcen aus, also denen geht die Luft aus, beziehungsweise der Sauerstoff. Und jetzt ist halt die Überlegung, was macht man mit diesem Modul? Also koppelt man dieses Modul einfach ab und sagt, gut, nicht mehr zu retten, das müssen wir jetzt abriegeln und wir behalten, ja, wir verzichten auf den Platz. Aber das dürfte natürlich zu größeren logistischen Einschnitten führen an Bord der ISS.
Und es wird wahrscheinlich auch, ich weiß es gar nicht genau, ist es ein Endstück eines?
Das weiß ich nicht.
Oder ist es ein Zwischenstück? Das wäre ja dann, das müsste man nochmal nachschauen.
Ja.
Ja, ansonsten ist aber auch ein paar Mal schon darauf hingedeutet worden, dass das jetzt nicht das große Problem ist. Man sieht das relativ, ja, man sieht das relativ gelassen und man hatte auch immer noch die Option, und darauf wolltest du, glaube ich, auch nochmal hin, bevor ich dich unterbrochen habe, dass man da halt auch nochmal Sauerstoff hochschicken könnte. Das ist jetzt auch nicht das Ding.
Ja, genau. Aber es ist halt schon so, dass man sagen kann, es ist jetzt nichts, was wir mal eben flicken konnten und uns entweicht im Grunde laufend seit, was sagtest du, August, Oktober?
November jetzt. Also ich meine, mit Alexander Gerst hatten wir ja das Problem damals, dass es da so ein größeres Loch gab, ne, das ist gestopft worden und jetzt im November ist das halt nochmal aufgefallen und man hat daran versucht, daran rumzudoktern und ist nach wie vor nicht zum Ziel gekommen.
Genau. Es gibt halt immer wieder mal Löcher irgendwie, ne, und da muss man dann halt irgendwie umgehen, lernen mit. Und das ist so das erste Mal, dass man sagt, oh Gott, vielleicht müssen wir das Modul halt auch ganz links liegen lassen, weil es einfach zu verschlissen ist oder was, ne?
Ja.
Gut, dann bevor ich zum Abschluss komme, ratter ich noch einmal kurz durch. Wir hatten Starts in der Woche von der ISRO, die einen indischen Kommunikationssatelliten gestartet hat, von Ariane Space, die OneWeb-Satelliten, direkter Konkurrent zu Starlink, an Bord einer Sirius gestartet haben. Wir hatten den letzte Woche schon angesprochenen Top-Secret-Start der NRO an Bord einer SpaceX-Rakete und die CASC hat an Bord einer Long-March-Rakete eine Ridesharing-Mission gestartet. Einen kurzen Werbeclip, den wir nicht einzuordnen wussten, zum BMW IX Next Gen Vehicle etwas zu VW-Händlern, die Kunden von Elektroautos abraten, lassen wir euch gerne in der Fundgrube. Klickt da gern mal rein. Sonst noch was?
Nö. Ich würde uns dann in den Feierabend, wollte ich gerade sagen, entlassen. Ich werde aber gleich zur Arbeit müssen und du hast bestimmt noch einige Uni-Sachen zu tun.
Ja, das stimmt. Ich würde gerne damit verbleiben, unseren Hörerinnen und Hörern einen wunderschönen Start in die Weihnachtsfeiertage zu wünschen. Ich hoffe, dass ihr trotz fehlender Weihnachtsstimmung, komm, ich könnte hier noch mal ein bisschen Weihnachtsstimmung machen, so, ne? Dass ihr trotz fehlender Weihnachtsstimmung ein paar schöne freie Tage habt. Sollte euch gefallen, was wir hier tun, dann schickt uns doch gern Feedback an post@elontime.de, folgt dem Podcast auf Twitter oder lasst uns ein paar Sternchen bei iTunes da. Sollte euch etwas nicht gefallen haben, freuen wir uns selbstverständlich auch über konstruktive Kritik. Im neuen Jahr gibt es eine Bonus-Episode zur Überbrückung. Wir machen jetzt dann nämlich auch mal 2 Wochen Pause im Grunde. Die nächste Woche wird keine Episode erscheinen und oder?
Jo, genau, haben wir schon aufgezeichnet. Ist eigentlich auch ein spannendes Thema, hatten wir, glaube ich, bei der letzten schon mal angedeutet,
genau,
dass die kommen wird.
Gut, dann, mein Lieber, ich wünsche dir, unseren Hörerinnen und Hörern, schöne Weihnachtsfeiertage und einen wunderbaren Start in das neue Jahr 2021. Wir hören uns dann am voraussichtlich 12.01. wieder.
Mhm.
Ne? Und,
so soll es sein.
So soll es sein.
Frisch erholt und voller neuer Ideen.
Oh, voller neuer Ideen.
Na, mal gucken.
Mal gucken. Gut, mein Lieber. Bis dahin.
Tschüss.
Tschüss.